Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Breakfast at Flushing. Die US Open mit Chip and Charge.
Rain, rain, go away. Das waren die Hauptworte, die man gehört hat heute am Tag 3 der US Open. Auf den Außenplätzen konnte gar nicht gespielt werden. Es wurden nur auf den beiden Hauptplätzen gespielt, im Arthur Ashe Stadium, im Louis Armstrong Stadium. Und dort haben wir die Matches und heute können wir uns ein bisschen genauer und sorgfältiger um die Matches kümmern, die es da heute gab. Herzlich willkommen zum dritten Breakfast at Flushing hier von Chip and Charge auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich wieder mit dabei, Philipp Schubert. Hallo Philipp.
Hallo Andreas.
Das war heute mal eine kleine nette Abwechslung, dass wir ganz, ganz wenig Matches zu sehen bekamen.
Ja, ich glaube, ein knappes Dutzend ist es am Ende gewesen, wenn wir dann noch die Aufgabe mitzählen von Borna Coric, der rausgezogen hat gegen Grigor Dimitrov, dann haben wir, glaube ich, am Ende 11 oder 12 Spieler bzw. Spielerinnen, die in die dritte Runde eingezogen sind. Leider, in Anführungszeichen, hat alles mal zeitgleich stattgefunden. Das heißt, war keine Zeit, sich auf ein einziges Match zu konzentrieren, aber immer noch besser als 10 Matches zeitgleich, wie wir es wahrscheinlich auch morgen erleben werden.
Morgen, oder heute. Heute in ein paar Stunden werden wir dann einen wirklich vollgepackten Tag erleben, wenn das Wetter dann mitspielt und dann werden wir morgen natürlich auch wieder ein ganz, ganz volles Programm haben. Wir haben jetzt allerdings ein paar Matches zu besprechen und über die können wir uns ein bisschen genauer auslassen. Wir fangen nämlich an mit der Night Session. Serena Williams hat heute in der Night Session gespielt gegen die Nachwuchsspielerin aus den USA, gegen Katie McNally. McNally hat Juniorenwettbewerbe schon gewonnen und hatte so in den letzten Wochen und Monaten immer damit Aufmerksamkeit erregt, dass sie mit Coco Gauff zusammen Doppel gespielt hat, hier auch bei den US Open. Aber Katie McNally ist eine Spielerin, auf die wir in den nächsten Jahren werden achten müssen. Da hat sie heute schon einiges für gezeigt. Sie zeigt ein sehr, sehr offensives Spiel. Sie hat einen sehr guten Aufschlag und sie konnte Serena Williams den ersten Satz abnehmen mit 7-5. Dann konnte Serena Williams aber ihr Level anheben und Katie McNally hat es noch nicht geschafft, zwei Sätze so durchzuziehen auf diesem Niveau. Den zweiten gewann Serena Williams mit 6-3 und im dritten gewann sie 16 der ersten 17 Punkte, hatte ganz schnell eine 4-0 Führung herausgearbeitet und hat dann am Ende mit 5-7, 6-3, 6-1 gewonnen. Sie hat hinterher im Interview gesagt, dass sie nicht wirklich sehr zufrieden sei mit ihrer Leistung heute. Das muss sie dann auch nicht sein, aber sie ist durchgekommen. Aber wir können uns Katie McNally dick in die Notizbücher eintragen.
Ja, sie hat, denke ich, zumindest die Chance, die Karriere einer Coco Vandeweghe hinzulegen. Und mit der kann man ihr Spiel wahrscheinlich auch vergleichen. Also wer Katie McNally noch nicht gesehen hat, sie hat was von Coco Vandeweghe, den starken Aufschlag. Sie hat ordentlich Topspin in der Vorhand, mit der sie dann auch ordentlichen Druck machen kann. Hier gerade das Ende des ersten Satzes war sehr unterhaltsam. Da hat man ihre Stärken gesehen. Da hat man gesehen, wie sie von der Power fast mithalten konnte mit einer Serena. Und das erinnert eben wirklich im Moment noch an eine Light-Version von Coco Vandeweghe. Aber man kann sich gut vorstellen, wie sie da reinwachsen wird. Und sie hat das Netzspiel, um dann zum Beispiel auch die Doppelkarriere von Vandeweghe hinzulegen. Aber jetzt kann man sich auch erstmal konzentrieren auf das, was eben passiert ist am heutigen Abend und das war gerade in den ersten anderthalb Sätzen eine sehr unterhaltsame Angelegenheit. Beide haben am Anfang einfach ihre Aufschläge relativ klar durchgebracht. Dann war es aber McNally, die sich das Break beim 6-5 geholt hat, dann glaube ich 0-40 direkt hinten lag, als sie den Satz ausservieren wollte, ihn dann auch noch durchgebracht hat. Und diese Phase, die war wirklich ziemlich hochklassig. Und dann hat es ein bisschen gedauert, bis Williams sich wirklich im zweiten Satz etablieren konnte. Und so diese 25 Minuten Ende, erster, Anfang, zweiter Satz, die haben gezeigt, A, wo es für McNally hingehen kann und B, dass Serena nicht so schlecht gespielt hat, wie sie das jetzt vielleicht öffentlich kommuniziert. Sie ist einfach richtig herausgefordert worden. Anders als von Maria Sharapova, ist ja eine ganz andere Spielerin, McNally. Und da ist sie auf eine andere Art und Weise gefordert worden. Das hat man ja auch vor dem Turnier gesagt. Für sie könnte es nach der ersten Runde, da, wo sie einfach weiß, was kommt mit Maria Sharapova, eben dazu kommen, dass sie jetzt von ganz unterschiedlichen Spielerinnen wirklich in, ja, durchaus in Bedrängnis gebracht werden können. Alle Spielerinnen, die durchaus in der Lage sind, dem Match ihren eigenen Stempel jeweils aufzudrücken.
Katie McNally hat allerdings durch dieses variable Spiel, was sie gehabt hat, gerade im ersten Satz Serena immer wieder vor Probleme gestellt. Wahrscheinlich hätte Serena den ersten Satz auch schon gewinnen müssen, aber McNally hat das meiner Meinung nach hervorragend gemacht, hier im Satz zu bleiben, beziehungsweise im Spiel zu bleiben und dann am Ende diesen ersten Satz zu gewinnen. Serena hat dann aber dieses Tempo angezogen und dann dieses First-Strike-Tennis ja auch gespielt. Und wenn sie da ins Rollen kommt, dann wird es sehr, sehr schwierig für die Gegnerin, wird es auch schwierig für die nächsten Gegnerin, wer immer das dann auch sein mag.
Ja, wir hatten ja schon in Wimbledon drüber gesprochen, wie sich das bei ihr zusammensetzt. Und sie hat im Laufe dieses Matches angefangen, stärker zu servieren. Gerade im zweiten Satz, als es eng wurde, hatte sie ein paar 200 km/h-Aufschläge drin, die einfach richtig gut waren. Sie hat im Laufe des Matches besser retourniert gegen den Aufschlag von McNally. Und da muss man sagen, McNally ist einfach eine, die nicht mal unbedingt super hart aufschlägt, aber sehr akkurat. Und der Teil des Matches, wo die Quote halt auch richtig hoch war oder gut war, da konnte sie dann ziemlich locker Punkte teilweise gegen Serena gewinnen, einfach weil Serena trotz ihrer Return-Fähigkeit nicht in der Lage war, da ranzukommen an diese Aufschläge. Aber was auch viel positiv im Vergleich zu Wimbledon ist, dass sie meiner Meinung nach schon besser von der Grundlinie spielt, als es in Wimbledon der Fall war. Gerade auf der Vorhand sah das heute schon ziemlich gut aus und man gespannt sein, ob sie dieses Level vielleicht noch weiter anheben kann im Laufe des Turniers.
Serena Williams steht auf jeden Fall jetzt in der dritten Runde. Wie gesagt, sie ist noch nicht zufrieden. Das eint sie mit einigen anderen Spielern, die heute gespielt haben oder in der letzten Nacht gespielt haben. Aber sie ist durch und sie wird sich denken, ein Sieg ist ein Sieg ist ein Sieg. Du hast es gesagt, sie trifft jetzt entweder auf Karolina Muchova oder Su Weijie. Die werden heute im Laufe des Tages gegeneinander spielen. Früher in der Night Session spielte schon Madison Keys gegen Lin Zhu. Sie hatte keine Probleme beim 6-4, 6-1 und wird jetzt auf die Siegerin aus der Partie Sofia Kenin gegen Laura Siegemund treffen. Madison Keys hat hier einen für sich wohl relativ guten Start jetzt gehabt, in dieses Turnier nicht groß Probleme gehabt. Und ich glaube, für jemanden wie sie, die sich ja eine ganze Menge hier ausrechnet, ist das wirklich ein sehr guter Start ins Turnier gewesen.
Das war völlig souverän. Und Zhu hatte im Endeffekt kaum eine Chance. Hat solides, ordentliches Tennis gespielt, aber kein Tennis, mit dem sie Keys in irgendeiner Form in Bedrängnis bringen konnte. Und Keys hat ja nun in der Vergangenheit schon genug Matches hingelegt, wo sie sich selber ein bisschen in den Bein gestellt hat oder wo sie sich hat in Matches ziehen lassen, in denen die Gegnerin in der Lage war, einfach durch solides Tennis genug Fehler aus ihr rauszupressen. Und das hat sie in den ersten beiden Matches vermeiden können. Gegen Doi in der ersten Runde, glaube ich, lag sie mit einem Break hinten, hat es dann aber wirklich souverän zum Ende gewonnen. Hier war es ein bisschen ähnlich, wo es ein paar Minuten gedauert hat, bis sie so richtig im Match drin war, aber dann hat sie es durchgezogen und es war wieder kontrollierte Offensive wie in Cincinnati, also nicht zu sehr auf den Winner gegangen, aber natürlich mit ihrer Power trotzdem in der Lage, die meisten Gegnerinnen zu kontrollieren.
Madison Keys ist jetzt auch in der dritten Runde, trifft jetzt wie gesagt auf Sofia Kenin und Laura Siegemund. Sie hat ein sehr, sehr schwieriges Draw, möchte sie weit in diesem Turnier kommen. Kenin vielleicht in der dritten Runde, vielleicht Elina Svitolina im Achtelfinale, im Viertelfinale vielleicht Karolina Pliskova. Also einfache Auslosungen sehen anders aus.
Sie dürfte wahrscheinlich die schwerste Auslosung von den größeren Namen hier haben. Weil im Halbfinale könnte dann eben Serena oder Ash Barty warten. Finale mal gucken, wer da von oben kommt. Also das ist eine extrem herausfordernde Auslosung.
Man stellt sich vor, Madison Keys, die so häufig dann auch spät in Turnieren war, aber es nie geschafft hat mit dem Grand Slam Sieg, holt hier ihren ersten Grand Slam Sieg. Das könnten wir jetzt schon sagen, das wäre dann verdient.
Ja, wir haben sie beide auch, glaube ich, ziemlich weit getippt, ja. Und die Leistungen in den ersten beiden Runden lassen mich davon jetzt nicht abrücken.
Absolut nicht. Madison Keys, wie gesagt, in der dritten Runde. Auch Elina Svitolina ist in der dritten Runde. Sie hat gegen Venus Williams mit 6-4 und 6-4 gewonnen. Das war abends im Louis Armstrong Stadium, haben die beiden gegeneinander gespielt. Venus Williams hatte so eine beeindruckende erste Runde gespielt gegen Zhai Zhang, aber sie konnte nicht an dieses Niveau anknüpfen. Sie hat mit 4-6 verloren, aber Elina Svitolina, können wir sagen, die macht hier auch einen sehr guten Eindruck.
Ja, war ein richtig unterhaltsames Match. Stadion war einfach voll, weil die Leute natürlich nicht nach draußen konnten, nicht im Regen stehen wollten. Also haben sie das Stadion gefüllt und die Stimmung war dann dementsprechend. Und Svitolina hat einfach, wie man es von ihr kennt, so viel zurückbekommen, hat verdammt gut retourniert, hat damit Venus schon mal diese mögliche Waffe genommen und trotzdem, glaube ich, kann man Venus an oder hoch anrechnen, wie lange sie in dem Match drin geblieben ist, bezeichnet natürlich das vorletzte Spiel. Es hatte 15 Minuten gedauert, sie hat 5 Matchbälle abgewehrt. Svitolina hat es am Ende dann doch recht souverän ausserviert zum 6-4, 6-4, aber diese 15 Minuten dauernde 9. Spiel im zweiten Satz, das war wirklich sehr unterhaltsam und hat es gut zusammengefasst. Venus, die alles probiert hat, aber Svitolina, die eben auf höchstem Niveau und mit fantastischer Athletik alles ausgegraben hat und den Druck hochgehalten hat gegen Venus. Also das war zum Ende wirklich auch eine unterhaltsame Geschichte.
Venus Williams sollte sich trotzdem nicht irgendwie grämen oder so. Sie ist mit 39 Jahren ist sie noch auf einem Level, auf dem sie mithalten kann mit den ganz großen Spielerinnen. Und wir haben schon drüber gesprochen, wir haben so häufig drüber gesprochen, dass sie diese Autoimmunkrankheit hat und dass sie eigentlich von Tag zu Tag nicht weiß, ob sie performen kann, ob sie auf dem allerhöchsten Niveau performen kann. Und diese erste Runde, die war wirklich beeindruckend, die war toll. Und jetzt die zweite Runde, gut, da ist sie dann auch auf eine Gegnerin getroffen, Elina Svitolina, die dann halt auch sehr weit kommen möchte in diesem Turnier.
Ja, und sie hat ja immer noch die Chance, im nächsten Jahr bei den Olympischen Spielen teilzunehmen. Ja. Vielleicht gibt es sonst die Birgit Fischer und gewinnt eine Goldmedaille mit einer 4 vor dem, quasi mit über 40 Jahren. Halte ich nicht für unmöglich, dass sie da zumindest als Doppelspielerin hinkommt.
Ja, auf jeden Fall, das wäre eine sehr, sehr gute Geschichte. Venus Williams ausgeschieden, Elina Svitolina in der dritten Runde. In der dritten Runde steht auch Karolina Pliskova. Die hat gegen Marian Bolgwarza im ersten Spiel des Tages keine Probleme gehabt. 6:1, 6:4. Auf Pliskova und auf Ashley Barty wurde heute etwas mehr Fokus gelegt, weil die in der ersten Runde beide so große Probleme hatten. Pliskova hatte gegen Teresa Martinschowa nur in 2 Tiebreaks in Anführungsstrichen überlebt. Aber hier gegen Marian Bolgwarza, die zum ersten Mal überhaupt auf WTA-Level ein Turnier gespielt hat in ihrer Karriere, gab es dann keine Probleme. Und Marian Bolgwarza ist auch vielleicht so ein bisschen an der Umgebung gescheitert, möchte ich mal sagen.
Ja, und ist natürlich immer schwer, nach einem Match zu sagen, aber sie war jetzt eben auch keine Spielerin, bei der man jetzt direkt sieht, dass sie in die Top 20 springen wird. Das war schon ein bisschen Hausbacken, was sie geboten hat. Kein sonderlich guter Aufschlag, vernünftige Grundschläge, aber doch ziemlich weit von Pliskova entfernt. Heißt nicht, dass sich Bolgwarza dann hin entwickeln kann, aber jetzt schien es noch einen ordentlichen Schritt von Pliskova entfernt und das war, obwohl sie es nicht so ließ, der klarste Sieg des Tages und auch der größte Klassenunterschied zwischen zwei Spielerinnen.
Sie hat jetzt eine dritte Runde, die sehr interessant werden könnte. Alexandra Sasnovic oder Ons Jabeur. Jabeur hatte ja in der ersten Runde Caroline Garcia besiegt. Auch für Karolina Pliskova wird es nicht leichter in diesem Turnier.
Wird es nicht, aber sie kann ja wirklich nur den Anspruch haben, endlich ein Grand-Slam-Turnier zu gewinnen. Und von daher, der Sportweise halt folgen, wird sie halt wirklich jede besiegen müssen, die sich hier da entgegenstellt.
Heute holen wir mal die ganz großen Weisheiten raus. Karolina Pliskova steht in der dritten Runde, genauso wie Ashley Barty. Und auch die hat das relativ souverän gelöst. Sie hat gegen Lauren Davis mit 6:2 und 7:6 gewonnen. Lauren Davis, wir erinnern uns, die hat in der zweiten Runde in Wimbledon gegen Angelique Kerber damals gewonnen und hat damals so ein fantastisches Spiel gezeigt. Ashley Barty hat hier aber dann relativ schnell dann auch den Fuß aufs Gaspedal gelegt. 6:2 den ersten Satz, 7:6 der zweite Satz, da war es eine offenere Geschichte. Aber auch Ashley Barty hat Fortschritte gemacht gegenüber der ersten Runde, möchte ich sagen.
Ja, gerade im ersten Satz war das gut, war das souverän gelöst. Da war natürlich Davis auch in der Lage, sie zu beschäftigen. Davis bekommt ja einfach so viel zurück und war auch in der Lage, mit dem Slice von Barty ganz gut umzugehen. Aber das hat Barty souverän im Griff gehabt. Zweiter Satz war dann nicht mal effizient von Barty gespielt. Ich glaube, am Ende hatte sie irgendwie eine Breakball-Bilanz 4 von, keine Ahnung, 15, 16, 17, 18, so um den Dreh wird es gewesen sein. Da war sie nicht super effizient, hat sich allerdings das Break geholt, als Davis auf den zweiten Satz serviert hat. Bei 5-3 müsste es gewesen sein. Und dann hat Barty das ziemlich souverän im Tiebreak für sich entschieden. Auch das eine unterhaltsame Partie, gerade im zweiten Satz. Und beide da auch ein komplementäres Spiel gehabt, eben Davis, die in der Lage war, so viel zurückzubringen von Barty. Aber wo man eben sah, Barty hat dann doch den ziemlich klaren Power-Vorteil gegenüber Davis.
Ashley Barty steht jetzt, wie gesagt, auch in der dritten Runde, trifft jetzt in der dritten Runde eventuell auf Maria Sakkari. Die muss heute gegen Peng Shuai gewinnen, aber Sakkari gegen Barty, das könnte schon mal ein richtiges Highlight werden.
Ja, und Barty, das hat man hier gesehen, geht im Moment zwar als vermutlich zweite, dritte Favoritin ins Turnier, aber ist im Moment nicht auf einem Level unterwegs vor und denkt, sie ist unantastbar. Und Zachary ist jemand, die sicherlich die Chance hat, Barty zu schlagen, so sie denn hier in die dritte Runde einzieht.
Das wird wirklich eine interessante Nummer werden. Zachary gegen Barty eventuell, aber Peng Shuai kann dann natürlich auch noch als Spielverderberin dazu kommen. Das waren die einzigen Damen-Matches, die wir am heutigen Tag hatten, beziehungsweise in der heutigen Nacht. Wir kommen gleich zu den Herren und auch die haben nicht viel mehr zu bieten. Allerdings haben sie mit Dominik Köpfer eine ziemlich große Geschichte rein aus deutscher Sicht. Darüber sprechen wir gleich hier bei Chip and Charge und der Breakfast at Flushing auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Vernimmt sich, was man will?
Dann wilde Gerüchte entstanden.
Fast nichts davon stimmt.
Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans.
Total beglückt. In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast zum 1. FC Nürnberg. News, Analysen und Gegnergespräche zum Club. Mit Felix und seinen Gästen.
Nein, wir sind Clubfans. Die schönste Zeit am Spieltag ist meistens vor dem Spiel. Man freut sich aufs Spiel und dann leidet man halt 90 Minuten.
Total beglückt. Jede Woche neu auf meinsportpodcast.de.
Ich habe es eben schon gesagt, auch die Herren haben nicht viele Spiele gehabt. Wir haben 5 Spieler, die in der zweiten Runde oder in der dritten Runde sind. Unter ihnen oder zu ihnen gehört Dominik Köpfer. Der hat nämlich gerade eben, bevor wir aufgenommen haben, gegen Riley Opelka zum ersten Mal in seiner Karriere gewonnen mit 6-4, 6-4 und 7-6. Im dritten Satz hatte Köpfer 4 Satzbälle insgesamt abgewehrt und hatte am Ende einen mit dem Bein hadernden Riley Opelka dann in diesen 3 Sätzen besiegt. Und vor allen Dingen, sein Return hat heute den Ausschlag gegeben. Er hat es immer wieder geschafft, Riley Opelkas Aufschlag zu entschärfen und er hat es geschafft, gute Returns zu spielen und am Ende dieses in 3 Sätzen zu gewinnen. Und das ist der größte Erfolg für Dominik Köpfer in seiner Karriere. Er steht in der dritten Runde. Basilashvili oder Brooksby sind sein nächster Gegner. Und Köpfer klopft an die Tür zu den Top 100. Das ist eine große Geschichte für den Jungen.
Ja, und ich denke, er wird die Top 100 schon auch im Laufe des Herbstes erreichen, selbst wenn er jetzt die dritte Runde nicht gewinnen sollte. Und es war eine richtig gute Leistung. Für ihn vielleicht ein bisschen schade, das Stadion war ziemlich leer, weil es spät war und viele wahrscheinlich dann einfach mit dem Regen auch irgendwann nach Hause gegangen sind. Aber er hat das meiste draus gemacht und hat sich ziemlich offensichtlich auch nicht unwohl gefühlt auf dem Platz. Und was auffiel, du hast gesagt, der Return war richtig gut. Er war derjenige, der in der Lage war, einfach viel länger natürlich in den Rallyes drin zu bleiben, hat viel weniger Fehler als Opelka gemacht, war eigentlich, hatte man das Gefühl, immer gefährlich für Opelka, weil er eben so viele Returns reinbekommen hat, weil er so wenig Fehler drin hatte und trotzdem, wenn er die Chance bekommen hat, vernünftig angegriffen hat. Und gerade in den jeweils entscheidenden Situationen, wo es dann darum ging, entweder Match oder Satz zu Ende zu bringen, da hat er eben so ein bisschen dieses, ja, nennen wir es mal Köpferspiel gespielt. Wenig Fehler drin, aber trotzdem mit der Vorhand Druck gemacht, bissig drin gewesen und Opelka schien dann zum Ende auch körperlich ein bisschen abzufallen.
Was mich beeindruckt bei Dominik Köpfer, er scheint vor großen Kulissen überhaupt keine Angst zu haben. Er scheint tatsächlich dann so ein bisschen für den Moment dann auch gebaut zu sein, dass er sich nicht einschüchtern lässt von großen Kulissen. Und ich könnte mir vorstellen, dass da diese College-Karriere ihm entgegenkommt, weil College-Tennis ist halt so, dass alles auf jemanden einschreit etc. und dass man da die Nerven behalten muss. Und das zeigt Köpfer relativ beeindruckend hier.
Ja, würde ich auch von ausgehen, dass das ein großer Faktor auch bei so einem Match ist. Und hier trifft er oder ist er natürlich auf jemanden getroffen, der fast so ein bisschen aus ähnlichen Umständen kommt. Und Köpfer, glaube ich, fühlt sich auch einfach in dieser amerikanischen Szene sehr wohl und hatte ziemlich offensichtlich auch Leute im Publikum, die ihn unterstützt haben oder zumindest heute entdeckt haben, dass sie ihn unterstützen wollen. Und das hat alles irgendwie schon ganz gut zusammengepasst. Und man kann gespannt sein, was er daraus zusammenbaut in den nächsten Monaten.
Er trifft, wie gesagt, auf Nikolaus Basilashvili und Jensen Brooksby in der dritten Runde. Er wird von Ryan Williams, dem ehemaligen Profi, gecoacht. Und wir können mal schauen, wie der Weg von Dominik Köpfer weitergeht. Es ist auf jeden Fall sehr beeindruckend, was er hier schon geschafft hat. Er hat sich durch die Qualifikation durchgekämpft und jetzt steht er in der dritten Runde und das völlig verdient. In der dritten Runde und auch völlig verdient steht Novak Djokovic. Der hat gegen Juan Ignacio Londero mit 6-4, 7-6 und 6-1 gewonnen. Das Spiel, darüber müssen wir gar nicht groß sprechen. Was mehr Sorge macht, ist der Ellenbogen von Novak Djokovic.
Ja, war ein komisches Match, relativ ausgeglichener erster Satz, den Djokovic dann aber so klassisch souverän am Ende dann, oder was heißt souverän, aber er war einfach der Spieler, der dann das höhere Niveau zum Ende des ersten Satzes abrufen konnte. Zweiter Satz war dann hier der Knackpunkt, da lag er mit 2 Breaks 0-3 sehr schnell hinten, hatte dann, glaube ich, schon die zweite Verhandlungspause genommen, da reden wir gleich noch drüber, hat diesen Satz dann umgedreht, eben im Tiebreak dann gewonnen, der dritte ging dann ganz schnell an ihn, aber die Behandlungspausen waren das, was auffällig war, was Sorgen gemacht hat. Es ging ziemlich offensichtlich um die linke Schulter. Er hat sich die zweimal, meine ich, massieren lassen, hat dann nach dem Match gesagt, dass er wirklich Probleme hatte, dass er wirklich Schmerzen hatte, die er so noch nicht kannte. Es klang fast ein bisschen durch, dass er kurz überlegt hat, aufzugeben. Man kann gespannt sein, wie sich das entwickelt in den nächsten Tagen. Was hier auffiel, Londero hat ein gutes Match gespielt in den ersten 2 Sätzen, hat ihn aber auch nicht richtig getestet. Und wie sich das mit der Schulter gezeigt hat, war zweierlei. Er war nicht super solide auf der Rückhand und schien ziemliche Probleme mit dem Ballwurf zu haben. Da kamen die Aufschläger teilweise auch nur noch so mit 140, 150 km/h rein und Londero konnte nicht so viel draus machen. Und jetzt kann man gespannt sein, kommt er in der 4., in der 5. Runde ein Gegner, der das unter Umständen ausnutzen kann, vor allem wenn Djokovic die Schulter nicht mehr auf das Niveau bekommt, wie er sich das vorstellt.
Also es ist gar nicht der Ellenbogen, sondern die Schulter. Ich habe das Spiel leider nicht gesehen, deswegen kann ich dazu nichts im Moment sagen. Ich war vom Ellenbogen ausgegangen tatsächlich.
Ja, war ich auch noch, aber es klang dann nachher in seinem On-Court-Interview, dass es primär um die Schulter gehen würde, aber es scheint alles so ein bisschen zusammenzuhängen und er redet immer noch ziemlich kryptisch darüber, aber ein bisschen offener jetzt, weil es in dem Match dann auch sehr auffällig war, wie sehr er mit der Schulter gehadert hat. Und man kann gespannt sein, was da passiert. Also es sah durchaus dramatisch aus, muss noch nichts heißen, aber so in dem Zustand ist er sicherlich nicht der Favorit hier auf den Titel.
Dennis Dusan Lajovic oder Dennis Kandler sind der Gegner in der 3. Runde für Novak Djokovic. Du hast es gerade ganz schön umschrieben. Verwundete, kranke Tiere sagen auch nicht Bescheid, wenn ihnen was wehtut. Djokovic hat das versucht zu verstecken. Jetzt konnte er es nicht mehr verstecken und zieht aber trotzdem in die 3. Runde ein. Und das ist vielleicht eine der spannendsten Fragen der nächsten Tage. Wie wird Novak Djokovic wieder fit? Wie kommt er wieder zurück? Ist es der Ellenbogen? Ist es die Schulter, die ihn am meisten dann auch herausfordern dann im Moment, weil die Gegner haben in den ersten zwei Runden ihn nicht groß herausgefordert. Roger Federer, der fordert sich im Moment selber so ein bisschen raus, weil der zeigt noch keine guten Leistungen. So ehrlich müssen wir sein. In der ersten Runde gegen Sumit Nagal hatte er schon einen Fehlstart und auch gegen Damian Jumhur in der letzten Nacht beziehungsweise gestern Abend hatte Federer einen Fehlstart zu verzeichnen. 3-6, 6-2, 6-3, 6-4. Er löst die Aufgabe am Ende relativ souverän, aber diese beiden Satzverluste jetzt gegen Jumhur und Sumit Nagal, die dürfen ihm überhaupt nicht gefallen haben. Und das ist noch nicht das Level, um die großen Jungs herauszufordern, um Djokovic und Nadal vielleicht herausfordern zu können.
Ja, das Spannende war dann auch hier, wie er das nachher zusammengefasst hat. Er hat festgestellt, dass sich für ihn der Belag ein bisschen wie Sand gespielt hätte, weil der Ball so hoch abgesprungen ist. Es war schwül, das Dach war ja zu. Der Ball oder der Belag war langsam. Also für ihn hat sich's wie Sand angefühlt und er hat dann dementsprechend sein Spiel angepasst in den letzten 2 bis 4. Im ersten ging wirklich kaum was zusammen, viel zu viel Fehler drin gewesen. Im zweiten bis vierten dann vor allem solide gespielt, mit mehr Sicherheit, Bälle wirklich drin behalten. Jumhur dann ja ausmanövriert und ist dann einmal relativ souverän gewonnen. Aber ihm hat das, glaube ich, wirklich nicht so richtig gefallen mit den Bedingungen. Und da muss man natürlich auch mal schauen, wie wirkt sich das unter Umständen in den nächsten Matches aus. Er wirkt auf jeden Fall, das hatten wir schon vor dem Turnier gemerkt und ich glaube, es ist jetzt auch klar, er wirkt schlagbar. Es ist immer die Frage, kann das am Ende jemand umsetzen? Ich glaube, wir sind schon 2, 3 Kandidaten in seinem Teil der Auslosung drin, die das schaffen könnten. Und ja, es ist ein Federer, der im Moment noch ein Stück von der Bestform entfernt ist. Muss nichts heißen. In Wimbledon waren die ersten beiden Runden auch nicht der Knaller und nachher hat er das fast gewonnen. Aber hier wirkt er für mich noch ein Stückchen weiter davon entfernt.
Wir können aber auch nochmal gerade über das Arthur Ashe Stadium sprechen. Seitdem nämlich das Stadium ein Dach hat, mosern die Spielerinnen und Spieler immer wieder darüber, dass es unglaublich schwül ist, dass es keine Luftzirkulation gibt. Da ist eventuell noch Bedarf, um da etwas nachzuarbeiten.
Ich glaube, das wurde sogar versucht, aber irgendwie scheint es nicht in Anführungszeichen besser zu gehen und es scheint nicht so die direkte Lösung zu geben, um damit wirklich umzugehen. Also das scheint mir jetzt ein bisschen der Zustand zu sein, mit dem sich jetzt alle erstmal zufrieden geben müssen.
Ich gebe mich damit zufrieden, aber ob die Spielerinnen und Spieler so richtig glücklich damit sein werden, hier im Arthur Ashe Stadium zu spielen, das ist die andere Frage. Auf jeden Fall ist Roger Federer weitergekommen. Grigor Dimitrov ist per Walkover weitergekommen. Bonner Čorić, der hat ein solchen Jahr, was Verletzungen angeht, hinter sich und er konnte zu seinem Zweitrundenmatch nicht antreten gegen Dimitrov. Er hat Probleme im unteren Rücken und Dimitrov genießt jetzt die dritte Runde, nachdem er in der ersten Runde gegen Andreas Seppi gewonnen hatte. Ist er auf einmal in einem Teil des Draws, wo für ihn sogar noch ein bisschen was gehen könnte.
Ja, und er kann es ja wirklich gebrauchen, denn er hat so schwache Resultate in diesem Jahr gehabt, aber jetzt eben Cuevas oder Majdžak in der dritten Runde, dann von unten vermutlich Nishikori, so er denn sich nicht wieder selber ein Bein stellt, also es hätte garantiert schwerer kommen können für Dimitrov.
Dimitrov also in der dritten Runde, du sagst es, Kenny Shikori hätte sich beinahe wieder selber ein Bein gestellt. Er führte gegen Bradley Klan mit 6-2 und 4-2, verlor dann 16 der nächsten 20 Punkte und verlor den zweiten Satz mit 4-6. Im dritten Satz hatte er wieder alles im Griff, 6-3, und im vierten Satz wollte er es dann wieder selber spannend machen, trotzdem gewann er mit 7-5. Aber dieser Aussetzer von Nishikori, wo er zwischendurch einfach mal ja komplett aus dem Match auscheckt, und gar nicht mehr dabei ist, dieses von 4-2 auf 4-6, 16 von 20 Punkten zu verlieren. Das möchte ich sagen, ist typisch für Kenny Shikori und das ist immer wieder der Fall. Und das hindert ihn ja auch daran, ganz tief in die Turniere zwischendurch zu kommen, weil er einfach so viel Kräfte verbrauchen muss, um in den ersten Runden zu überstehen. In der ersten Runde hatte er ja keine Probleme, da musste Marco Trungeliti ja aufgeben. Aber diese Dinger, die sind immer wieder unerklärlich, die Nishikori da macht, weil er hatte anderthalb Sätze alles im Griff.
Ja, nachher hat er ein bisschen rumgewitzelt, nachdem er ja dann in Cincinnati krank gewesen sei und da nicht sagen konnte, dass er sich hier gefreut hätte, ein bisschen länger zu spielen. Aber langfristig, glaube ich, tut ihm das nicht gut. Und er hätte es am Ende ja wirklich noch fast weggegeben. Er führte 5-1 im vierten Satz, hat es dann noch mit 7-5 irgendwie nach Hause gezittert und hätte Klan da wirklich fast noch in den fünften Satz gelassen. Wir wissen, im fünften ist er kaum zu schlagen, aber es sind natürlich alles Kräfte, die er verbraucht. Wir sprechen über Alexander Zverev immer drüber, aber Nishikori hat das auch häufig genug in seiner Karriere hingelegt. Und für mich der Hauptfaktor war hier wieder das wackelige Surf. Er war wieder nicht gefährlich genug beim Surf, konnte einfach das Match quasi nicht vorantreiben in diesen Situationen im zweiten und vierten Satz und ist dann halt so in so eine kleine Negativspirale jeweils hineingeraten. Also war irgendwie komisch, er hat es abgetan, aber es ist natürlich trotzdem was sich schon durch die ganze Karriere zieht.
Ja, wie gesagt, im vierten Satz hat er nochmal mit zwei Breaks geführt, hat Bradley Klan wieder reingelassen in dieses Spiel und der hätte beinahe den fünften Satz noch genießen können. Nishikori, wie gesagt, jetzt entweder gegen Christian Garin oder Alex de Minaur. Das ist auf jeden Fall eine tricky dritte Runde für jemanden wie Kenny Nishikori. Und im Achtelfinale, wie gesagt, da könnte dann Grigor Dimitrov auf Nishikori warten. Das waren die Ergebnisse von heute. Wir haben allerdings noch ein Ergebnis von letzter Nacht nachzumelden. Nick Kyrgios hatte letzte Nacht in der Night Session gegen Steve Johnson mit 6-3, 7-6 und 6-4 gewonnen. Hatte zwei Sätze lang wirklich gutes Tennis gezeigt, hatte vorher dann auch gesagt, im Court-Interview vor dem Spiel hat er gesagt, ich möchte den Leuten eine Show liefern, das hat er auch gemacht. Im zweiten Satz hat er dann wieder angefangen, sich mit dem Schiedsrichter zu streiten, hat wieder angefangen, Themen zu besetzen, die überhaupt nicht zu besetzen waren, weil er einfach seine Gedanken hat wandern lassen und dass ihm das vielleicht nicht genug war, nur Tennis zu spielen. Hinterher hat er gesagt, ja, die ATP ist eh korrupt, musste dann aber auch wieder zurücktreten von dieser Meinung und sagen, ja, hier, ich meinte das nicht mit korrupt, ich sage nur, dass es Double Standards sind, die hier angewendet werden auf mich beziehungsweise auf die anderen Spieler. Ich möchte sagen, Nick, kein anderer Spieler spuckt Richtung Schiedsrichter, beschimpft die Schiedsrichter so, wir flaschen Richtung Schiedsrichterstühle. Er ist dann auch schon so ein bisschen in dieser ganz einsamen Position in solchen Sachen.
Ja, die Bemerkung oder die Aussage kam, nachdem er eben gefragt wurde zu der Strafe, die er in Cincinnati erhalten hatte, diese $120.000 waren es, glaube ich, für seine ganzen Aussetzer dort bei dem Turnier und danach hat er sich nicht mehr richtig dazu geäußert und jetzt eben bekam die Berichterstatterin die Chance, haben ihn danach gefragt und kam ihm diese Korruptaussage daher, die er dann heute allerdings auf Twitter dann nochmal versucht hat einzuordnen, denn kurz vorher hat die ATP schon gesagt, sie schauen sich das an und man kann immer mehr davon ausgehen, dass er irgendeine Art von Strafe im Herbst kassieren wird. Wäre nicht überraschend, wenn er 1-2 Monate wird aussitzen müssen. Und ja, die Argumentation hier, glaube ich, wirklich nicht die klügste und fruchtbarste, denn du hast es angesprochen, ihm wird relativ viel erlaubt oder er kann relativ häufig darauf setzen, dass er vielleicht nicht die volle Härte der ATP-Gesetze zu spüren bekommt. Und jetzt vermute ich mal, hat er die Regelhüter ein bisschen zu sehr provoziert und es wäre natürlich am Ende eine erstaunliche Geschichte, wenn er hier seinen Grand-Slam-Durchbruch schafft und dann am Ende aber erstmal keine ATP-Turniere mehr spielen kann.
Er spielt jetzt in der zweiten Runde gegen Antoine Huang, der hatte gegen Leonardo Meyer gewonnen. Nick Kyrgios hat hier eine Auslosung, die ihn weit bringen könnte und er ist Box-Office-Material, er verkauft Tickets, er bringt die Zuschauer dazu einzuschalten, aber ich glaube auch, dass er es jetzt ein bisschen überdreht hat in den letzten Wochen und dass er vielleicht dann auch geguckt hat, na, wie weit kann ich denn gehen? Und das kannst du nicht machen. Ich meine, ich bin immer dafür, Show zu bekommen und Kyrgios ist, wie gesagt, Show. Aber das, was er in den letzten Wochen gemacht hat und gerade das, was er in Cincinnati gemacht hat, das kann man einfach so nicht straffrei durchgehen lassen. Und diese $113.000 Strafe, die er da bekommen hat, ich möchte sie nicht als zu hoch bezeichnen.
Warten wir mal ab. Er wird uns wahrscheinlich noch weiter beschäftigen in den nächsten Wochen.
Das ist relativ sicher. Nick Kyrgios also auf jeden Fall in der zweiten Runde. Und er wird heute auch wieder spielen. Wir haben das Schedule für heute. Und im Arthur Ashe Stadium um 18 Uhr wird Alexander Zverev das Geschehen eröffnen. Er spielt gegen Francis Tiafoe, der ja in der ersten Runde nicht viel spielen musste. Danach wird Simona Halep gegen Taylor Townsend spielen. In der Night Session Caroline Wozniacki gegen Danielle Collins und Thanasi Kokkinakis gegen Rafael Nadal. Bevor wir auf Zverev kommen, Wozniacki gegen Collins, das ist ein Spiel wie gemalt für die Night Session.
Ja, und wenn Collins in guter Form ist, dann könnte es auch eine sehr unterhaltsame Sache werden. Wozniacki ist natürlich nicht mehr die Spielerin, die hier einst im Finale, zweimal im Finale stand, die Australian Open gewonnen hat. Davon ist sie jetzt doch einfach ein Stück entfernt. Aber ich bin mir sicher, dass sie sich immer noch auf ein Match gegen Collins einlassen kann. Und Collins wird diese Art von Kulisse sowieso lieben.
Ja, auf das Match freue ich mich schon sehr. Alexander Zverev gegen Francis Tiafoe. Tiafoe hat gegen Karlovic nicht viel arbeiten müssen, weil Karlovic aufgeben musste und Karlovic ja seine Gegner sowieso nicht unbedingt immer anstrengt. Francis Tiafoe, wenn es um die Fitness geht, wenn es um die Anstrengung geht, hat er einen Vorteil. Alexander Zverev, für den geht es einfach nur darum, seine Leistung aus den ersten beiden Sätzen aus der ersten Runde zu bestätigen.
Ja, ich muss erstmal sagen, ich bin ein bisschen verwundert, dass das nicht die Night Session ist. Es hätte sich zu sehr angeboten, aber irgendwie wurde es dann doch das erste Match auf dem Ash. Ich kann mir vorstellen, es wird uns ein paar Stunden beschäftigen. Wäre nicht verwundert, wenn wir hier oder 4 oder 5 Sätze sehen würden. Zverev geht natürlich als leichter Favorit rein. Tiafoe auch nicht das beste Jahr gehabt, aber Tiafoe hat ihn schon mal auf den amerikanischen Hardcourts geschlagen. Und hier sehe ich es auch am ehesten, dass es passieren könnte. Und von daher, klar, das Match ist auf dem Schläger von Zverev und wenn er die Leistung der ersten beiden Sätze wiederholen kann aus der ersten Runde, dann gewinnt er das wahrscheinlich auch, nur das hat er natürlich in diesem Jahr noch nicht so häufig geschafft.
Die großen Plätze fest in Hand von DTB-Spielern heute. Andrea Petkovic wird gegen Petra Kvitova das Louis Armstrong Stadium eröffnen. Als drittes wird dann Jan-Lennard Struff gegen John Isner spielen. In der Night Session im Louis Armstrong Stadium spielt Cedric Marcel Stäbe gegen Marin Cilic und auf dem Grandstand das erste Spiel um 17 Uhr Laura Siegemund gegen Sofia Kenin. Das ist sehr viel, ist sehr viel Nachrichtenwert beziehungsweise sehr große Bühne für die DTB-Spielerinnen und Spieler.
Ja, was natürlich ein bisschen auch damit zusammenhängt, dass ich auf gute Gegner und Gegnerinnen treffen kann sein, dass die meisten sich von ihnen morgen verabschieden werden. Ja, gerade überlegt, wer da am ehesten eine Überraschung schaffen kann, wahrscheinlich schon noch Andrea Petkovic.
Andrea Petkovic, wie gesagt, gegen Petra Kvitova. Und dann wird auf dem Grandstand nicht vor 23 Uhr heute Nick Kyrgios gegen Antoine Hoang spielen. Es soll heute das Wetter besser werden und wir haben einen ganz, ganz, ganz dicken Tag vor uns mit der kompletten zweiten Runde bei den Einzeln, die noch zu Ende gespielt werden muss. Die Doppel sind erstmal ein bisschen hinten angestellt. Es wird erste Runde gespielt im Doppel, aber das erst relativ spät am heutigen Tag. Und wir werden euch dann ab 17 Uhr natürlich wieder auf Facebook bzw. auf Twitter zur Verfügung stehen und mit euch durch den Tag, durch den Abend, durch die Nacht dann auch mitgehen. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen und Rezensionen auf iTunes. Folgt uns auf Twitter @chipundcharge oder auf Facebook facebook.com/chipundcharge. Philipp wird jetzt in die Nacht entlassen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Challenger Corner. Der Tennis-Podcast mit Florian Herr und Andreas Thies. Alles rund um die Turniere unterhalb der ATP-Tour. In Zusammenarbeit mit tennistourtalk.com. Challenger Corner auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.